Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. In einer Zeit, in der politische und gesellschaftliche Diskussionen zunehmend von Spaltung, Hass und Feindseligkeit geprägt sind, wird der gesellschaftliche Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt. Meinungsverschiedenheiten, die früher als Grundlage für konstruktiven Austausch dienten, eskalieren immer häufiger zu erbitterten Konflikten, in denen Argumente durch persönliche Angriffe ersetzt werden. Die Erfahrungen aus der Zeit von Corona ist dafür nur ein Beispiel. Soziale Medien verstärken diese Dynamik, indem sie Polarisierung fördern und Debatten oft in hitzige und unversöhnliche Lager aufspalten. Wie es respektvoller und wertschätzender gehen kann, darüber sprechen wir in dieser Episode. Mareike Darallmann gibt uns Einblicke in das Dialogformat Sprechen und Zuhören. Sie teilt ihre Erfahrungen mit diesem Format und wir unterhalten uns darüber, wo und wie die gewaltfreie Kommunikation darin vorkommt. Darüber hinaus gibt es Tipps für den Umgang mit Meinungsbeiträgen, die für uns herausfordernd sind. Lasst uns gemeinsam für eine sachliche und respektvolle Debattenkultur sorgen. Wenn du denkst, dass diese Episode eine wertvolle Perspektive bietet, dann erzähl anderen davon, ob in Gesprächen auf Social Media oder per Nachricht an deine Freunde. Alle Links dazu findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und nun zu dem heutigen Interview mit Mareike Darallmann. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Inspiration. Ja, herzlich willkommen, Mareike, zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und mehr Demokratie. Bevor wir loslegen, wie bist du denn zur gewaltfreien Kommunikation gekommen?
Ja, schön erstmal, dass ich heute hier sein kann und über meine Lieblingsthemen sprechen kann. Wie bin ich zur gewaltfreien Kommunikation gekommen? Ich bin Business Coach und Prozessbegleiterin, kenne die gewaltfreie Kommunikation, aber eigentlich nur so als Kommunikationsmodell, habe das nie so vertieft. Und als ich dann selber zwei Kleinkinder hatte und abends gemerkt habe, dass ich abends mich nicht mehr so wertschätzend verhalte als Mutter, wie ich das eigentlich gerne tun würde, habe ich so gesagt, hier muss sich irgendwie was ändern. Ich glaube, ich muss mich noch mal ein bisschen mit mir und meinen alten Mustern beschäftigen, die wir so vielleicht auch unbewusst aus der Kindheit alle noch mit uns rumtragen. Und eigentlich sind die Kinder der Anstoß gewesen, warum ich gesagt habe, ich beschäftige mich mit der gewaltfreien Kommunikation. Und eine Freundin meinte, es gibt einen Online-Kurs für Eltern, also für Vater und Mutter. Und willst du nicht dran teilnehmen? Und dann habe ich meinen Mann und mich angemeldet und wir haben 4 oder 6 Wochen oder 8 Wochen einmal die Woche mit anderen Elternpaaren zusammen abends gewaltfreie Kommunikation gemacht. Und das war für mich, obwohl ich schon lange in dem Business bin, sag ich mal, wirklich ein Augenöffner, dass es um Bedürfnisse geht und dass auch ich Bedürfnisse habe und wahrscheinlich auch meine Kinder, wenn sie sich abends so verhalten, wie sie sich verhalten.
Bevor wir zu mehr Demokratie kommen, du bist ja auch Business Coach und Teamentwicklung, Führungskraft, Konfliktmanagement in Führungskräften und so weiter. Inwieweit kommt die gewaltfreie Kommunikation da in deiner Arbeit vor? Inwieweit fließt die da ein?
Ja, also dieser Aha-Effekt, den ich privat hatte für mich als Mutter, hat so eine Neugierde entwickelt, dass ich dann angefangen habe zu sagen, ich möchte GfK überall leben, also nicht nur mit meinen Kindern, sondern auch im Business und als Mensch. Und habe dann 4 Jahre lang Weiterbildung gemacht. Und seit dem Zeitpunkt würde ich sagen, dass alle meine KundInnen GfK machen, ohne dass ich es GfK nenne und dass sie es wissen. Also es gibt keinen Workshop, der nicht auf den Grundlagen, den Werten, den 4 Ebenen, den 3 Säulen, also alles, was die GfK hergibt, beruht. Und ich nenne es oft bedürfnisorientierte Kommunikation oder bedürfnisorientiertes Feedback, weil ich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht habe, im Business-Kontext es GfK zu nennen. Und ich bekomme so eine Resonanz und so ein Feedback, dass ich seitdem eigentlich nichts anderes mache.
Gelingt es dir, also rein persönliches Interesse, gelingt es dir in so einem Seminar, im Arbeitskontext das Wort gewaltfreie Kommunikation zu vermeiden?
Ja, also ich mache es meistens andersrum. Also ich starte, also einmal der Titel des Teamcoachings oder der Teamentwicklung, Workshop ist dann zum Beispiel bedürfnisorientiertes Feedback. Ich mache Aha-Übungen, wo die Menschen sich erstmal erleben. Ich kläre auf. Ich arbeite zum Beispiel mit dem Jein-Dilemma, wo zwei Bedürfnisse im Dilemma sind und frage, wie oft bist du im Arbeitsalltag im Jein-Dilemma? Und dann sehe ich schon an den Gesichtern die ganze Zeit. 80%. Ach, das kenne ich so. So, und dann sind die Menschen emotional dabei und haben eine Connection mit dem, was sie erleben. Und wenn ich dann erkläre, was dahinter steckt, sage ich, und der Ursprung ist, es kommt aus der gewaltfreien Kommunikation, dann nenne Marshall Rosenberg, sag kurz, woher es kommt, und dann können die Menschen das ganz leicht annehmen. Und dann gibt es manche, die sagen, ach, kenne ich schon oder ist ja interessant. Und manche hören einfach weg und nehmen das mit, was sie erleben. Aber ich schaffe viel schneller eine Brücke zu den Menschen, als das habe ich auch schon gemacht, mich vorhin hingestellt und gesagt, wir machen jetzt GFK, und dann hatte ich eine Stunde lang eine Diskussion, warum das so heißt, und sie wären ja nicht gewaltvoll. Und die Zeit spare ich mir einfach, deswegen mache ich es andersrum.
Ja, danke für den kleinen Exkurs. Jetzt zu mehr Demokratie, das Thema von unserer heutigen Episode. Erzähl mal, wie du zu mehr Demokratie kamst und zu dem Format Sprechen und Zuhören.
Ja. Also ich bin durch zwei Sachen zu mehr Demokratie gekommen. Das eine ist meine Arbeit. Ich arbeite sehr viel mit Teams, die in Konflikten stecken. Und ich mache so eine Art Mediate Your Life aus der GfK. Ich frage, womit möchtest du heute gehört werden, damit die Spannungen im Team sich auflösen? Und dann erzählen die Personen und ich übersetze dann in Bedürfnisse und frage die anderen, ob sie das auch hören konnten. So lange, bis die Konfliktbeteiligten sich wieder hören. Und ich sage dann immer, dann passieren Magic Moments. Ach so. Also ich habe das ganz anders interpretiert. Und das, was da frei wird an Resonanz, an Energie, an gehört und gesehen werden, das berührt mich total. Und als ich letztes Jahr so in die Gesellschaft geguckt habe, habe ich gemerkt, wir sind eher dabei, uns voneinander zu entfernen und wir können uns nicht mehr zuhören. Und auch mir fällt es schwer, bestimmten Menschen zuzuhören, wenn sie bestimmte Ansichten vertreten. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, was würde passieren, wenn alle Menschen sich gehört und gesehen fühlen? Und da kam so der Impuls, dass ich die Fähigkeiten, die ich habe, nicht nur im Business-Kontext, wo Menschen dafür bezahlen, zur Verfügung stellen will, sondern ich habe gedacht, ich kann in der Gesellschaft was bewegen, indem ich diese Fähigkeiten dort zur Verfügung stelle, und habe dann ein halbes Jahr lang mich auf die Suche begeben, was gibt's schon für Formate, für Organisationen, für Institute, für Initiativen, die sich mit dem Thema gehört und gesehen werden beschäftigen. Ja, und so bin ich bei mehr Demokratie gelandet und auch geblieben.
Du hast im Vorfeld, hast du im Vorgespräch, haben wir ja darüber gesprochen, du bist bei diesem gemeinnützigen Verein Mehr Demokratie, der ja über 10.000 Mitglieder hat. Und du bist allerdings hauptsächlich engagiert bei dem Format Sprechen und Zuhören. Magst du mal unseren Zuhörerinnen erklären, wie das abläuft, wo das stattfindet, sodass die Zuhörenden einen wenigen Eindruck haben, ah, so funktioniert das, so läuft es ab.
Ja, also mehr Demokratie beschäftigt sich ja mit direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung. Und in der Corona-Zeit war es ja schwierig, auch für die Mitarbeitenden von mehr Demokratie so durch die Einschränkung, die wir hatten, im Kontakt zu bleiben, sich zu begegnen, und auch Themen wie Impfen, Maske tragen, rausgehen. Das waren ja alles Themen, die Menschen, auch mich, teilweise von Menschen, die gleiche Werte vorher hatten, so getrennt hatten. Auf einmal waren da neue Themen im Raum. Und mehr Demokratie hat gesagt, wir brauchen Räume, in denen wir uns begegnen können und gehört und gesehen werden mit all dem, was gerade passiert, und haben das erstmal intern für sich gemacht. Und das hat so gut funktioniert, dass sie gesagt haben, das, was uns hier gut tut, tut doch auch anderen gut. Und dann haben sie angefangen, das nach außen zu tragen. Und das Dialogformat Sprechen und Zuhören funktioniert folgendermaßen, dass die Menschen, die entweder aus Interesse kommen, also es findet viel in Gemeinden und Städten statt, also gerade in Brandenburg. Da haben letztes Jahr 28 Dialoge stattgefunden, wo die Einwohner eingeladen wurden zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Fragestellung. Und die Menschen, die kommen, werden dann in Kleingruppen von 4 Personen eingeteilt und bleiben auch die ganze Zeit in dieser Viererkonstellation und beschäftigen sich dann mit der Frage, zum Beispiel, die Fragen fangen immer an, wie geht es mir aktuell oder wie fühle ich mich gerade mit dem Ausgang der Bundestagswahl. Und dann gibt es einen klaren Ablauf. Jede Person spricht 4 Minuten und die anderen sind in dem Fall Zuhörende. Wenn die Person fertig ist, spricht die nächste Person 4 Minuten, bis jede Person einmal 4 Minuten gesprochen hat über eigene Gefühle, eigene Erfahrungen, eigene Erlebnisse zu der Fragestellung. Und dann gibt es eine zweite Runde, gleiche Fragestellung. Und nochmal eine dritte Runde, gleiche Fragestellung. Also jede Person kommt in den Genuss, dreimal 4 Minuten gehört zu werden und gesehen zu werden. Und die anderen kommen in den Genuss, drei Menschen viermal, im besten Fall mit sehr kontroversen Perspektiven, einfach nur zuzuhören. Das ist das Format.
Und wie ist deine Erfahrung mit dieser Anfangsfrage? Wie fühle ich mich denn oder wie geht es mir denn in zu bestimmten Themen? Kommen da überhaupt Gefühle oder mehr
Ja,
Gedanken,
Gedanken,
Meinungen?
genau, ja. Ja, das Spannende ist, deswegen auch viele fragen, wieso 3 Runden, gibt es eine neue Frage? Also es ist ganz bewusst, dass es eine Frage und 3 Runden gibt, weil in der zweiten Runde passiert was. Also das merkt man auch, wenn man im Raum steht. Es verändert sich was. Die erste Runde ist meistens noch, also jemand hat gesagt, also wir sind sachlich gestartet und haben emotional geendet. Also in der ersten Runde guckt man so ein bisschen, was traue ich mir selber zu? Kann ich den anderen vertrauen? Und man startet erstmal oft so mit Gedanken. Und dann merkt man aber, oh, ich werde gar nicht unterbrochen. Ich werde gar nicht bewertet. Und da sind wir schon tief in der GfK. Also zuhören ohne Bewertung, ohne Interpretation. Und auch als Zuhörende merke ich, oh, bei mir kommt jetzt so ein Gedanke, so ein Impuls. Ich will jetzt was sagen, aber ich darf ja nichts sagen. Und ich habe 4 Minuten Zeit, auch das ist für mich GfK, in die Selbstklärung zu gehen. Warum habe ich das? Was macht das mit mir? Wie spüre ich das im Körper? Also wir fragen dann auch manchmal, was macht das Zuhörende mit dir? Ne, nimm das nochmal so mit in die nächste Runde. Ich habe ja ohne Druck 4 Minuten Zeit, ne, in die Selbstklärung zu gehen, bevor ich dann wieder spreche, aber nur über mich und was es vielleicht mit mir macht. Und in der zweiten Runde bekommen die Menschen Vertrauen und gehen mehr in die Emotionen. Und in der dritten Runde ist so eine Verbundenheit, dass manche sagen, wir sind als Fremde gestartet und als Freunde gegangen. Also, und wir reden hier von einem, also das ganze Format dauert 48 Minuten.
Und dieser Effekt tritt ein, obwohl teilweise ja extrem kontroverse Themen diskutiert werden oder auch Menschen an unterschiedlichen Enden der Meinungsskala zusammenkommen.
Ja. Also wir haben einmal, also das letzte Dialogformat, was ich moderiert hat, war die jüngste Person 11 und die älteste 80. Und da haben wir schon mal eine Riesenspanne, und dann zu hören von einem 11-Jährigen, oh, mir ist noch nie so lange von einem Erwachsenen ernsthaft zugehört worden. Also sowas berührt mich einfach, wenn ich das höre, dann weiß ich, warum ich das mache. Und das andere ist gerade in Brandenburg. In Brandenburg haben so viele Formate stattgefunden, weil nach den Europawahlen es den Wunsch gab, aufgrund des Ergebnisses die Menschen wieder zusammenzubringen in den Orten, um wieder zu erleben, dass man kontroverse Perspektiven nebeneinander aushalten kann und in einen demokratischen, zivilisierten Dialog gehen kann. Und deswegen gab es auch öffentliche Gelder, um so viele Dialoge wie möglich bis zum Ende des Jahres durchzuführen, 28 insgesamt. Und dort wurde teilweise auch losbasiert gearbeitet. Das heißt, wenn wir es dem Zufall überlassen, kommt schon ein Querschnitt, aber nicht die gesamte Vielfalt der Bevölkerung, weil bestimmte Menschen sich eher angezogen fühlen als andere. Wenn wir losbasiert arbeiten, gibt es Briefe über das Melderegister per Zufallsverfahren. Und dann werden auch Menschen eingeladen, zum Beispiel von der Bürgermeisterin angesprochen, die da nie drauf kommen würden zu kommen oder zu denken, was soll ich da? Und damit haben wir eine viel größere Diversität und dann sitzt das gesamte politische Spektrum da, ja.
Spannend. Du bist ja auch Moderatorin für Sprechen und Zuhören, für dieses Dialogformat. Und wie ist deine Beobachtung? Da bist du ja draußen, da bist du ja nicht in der Vierergruppe drin. Und du kannst ja da ja spüren oder erleben oder beobachten, was passiert in den 48 Minuten. Wie ist da deine Erfahrung? Es geht los, zweite Runde, dritte Runde. Beschreib mal, was
Ja,
da passiert.
ja. Also bei Sprechen und Zuhören im Gegensatz zum Konfliktcoach, wo ich ja in den Teams mit drin bin, bin ich bei Sprechen und Zuhören außen vor. Ich höre nicht, was gesagt wird. Ich habe zwei Möglichkeiten, eine Rückmeldung zu bekommen. Das eine ist, dass ich beobachte, was im Raum passiert. Und am Anfang merke ich, dass man noch ein bisschen distanzierter ist, auch von der Körperhaltung. Noch sich so ein bisschen zurechtruckeln muss, so guckt, wo gehe ich hin. Und in der zweiten Runde merkt man schon, dass auch von der Körpersprache die Menschen zugewandter sind. Also es bilden sich lauter kleine Kosmen in diesem Raum, wenn wir vielleicht 10, 20, 30 kleine Gruppen haben, die so richtig in sich geschlossen sind und so ein kleiner Kosmos und sich richtig verlieren. Das kann man von außen richtig schön beobachten, von der Körperhaltung her. Und wie auch die Anspannung aus dem Raum weggeht und ich merke, wie eine Entspannung in den Raum kommt. Und auch oft, also wenn wir zum Beispiel fragen, wie geht es dir mit der politischen Lage oder mit den Kriegen in der Welt, dass ich merke, dass am Anfang ganz der Raum voller Sorge ist. Und danach in der dritten Runde ich sowas wie Lachen und wie Freude höre und sehe und da wieder so eine Leichtigkeit reinkommt, um mal in Bedürfnissen zu sprechen. Und das ist so spürbar. Und selbst Teilnehmende sagen, ich war zwar in meiner Runde total beschäftigt mit den Leuten, aber ich habe richtig gemerkt, wie sich die Stimmung im Raum verändert hat. Also das ist das eine. Und dann das zweite, was wir danach immer machen, ist eine Reflexion. Also wir kommen alle im großen Kreis wieder zusammen und die erste Frage ist, was ist jetzt für dich vielleicht anders als vorher? Und dann melden sich die Menschen und das ist für mich immer der Lohn, warum ich das mache. Da kommt sowas wie, ich bin jetzt entspannter, ich bin zuversichtlicher, ich bin gehört und gesehen worden, ich fühle mich zugehörig, ich konnte Meinung zulassen, die für mich komplett neu waren und ich konnte sie annehmen. Ich denke noch mal anders drüber nach. Ich fühle mich selbstwirksamer. Also da kommen so viel Rückmeldung, aber auch es war schwieriger zuzuhören als zu reden. Und ich merke erst mal, wie wenig ich im Alltag zuhöre und wo kann ich das noch einsetzen und wo. Und dann fangen die Leute schon an und das ist so die zweite Reflexion auch. Was hast du gehört, was für dich vielleicht neu oder wichtig war. Und dann kommen ganz viele Impulse, wo man das wieder weitertragen will, wo man das leben will, wo das gebraucht wird. Und das ist ja auch etwas, dass die Menschen, die kommen, wenn wir Wiederholungsveranstaltungen machen, wiederkommen, aber ganz viele das auch nach außen tragen, in ihre Familie, in ihren Freundinnenkreis, in ihre Organisation und wir ja auch so einen Wirkungskreis damit erreichen wollen.
Das heißt, einerseits dieses Zuhören ist für viele Menschen neu, so lange zuzuhören und die Erkenntnis, dass sie im Alltag nicht so viel zuhören. Und das Zweite, was ich jetzt raushöre, ist so in den Tatendrang, also in die Umsetzung kommen. Meinst du jetzt mit Umsetzen in die Familie tragen, hauptsächlich dieses Zuhören in die Familie tragen oder in die Umgebung tragen, wo sie daheim sind, oder mehr auch von den politischen Themen, von den Sachthemen, was da halt auch ist, dass sie da mehr in die Handlung kommen.
Ja, also es ist meistens, und deswegen Sprechen und Zuhören ist ja nicht ergebnisorientiert. Also manchmal fragt man, haben wir danach Ergebnisse? Nein, wir haben keine Zahlen, Daten, Fakten, To-Dos, Ergebnisse und Checklisten danach. Wir haben danach ich sage immer, ich möchte die Menschen emotional berühren. Also es braucht eine emotionale Betroffenheit im positiven Sinne. Die Menschen gehen danach in die Selbstreflexion. Und es verändert sich was auf Einstellungs- und Haltungsebene. Und da sind wir auch wieder bei der GfK. Es ist ja auch kein Tool, wo ich die 4 Schritte anwende, ohne dass ich mir überlegt habe, welche Haltung habe ich eigentlich. Und eine Bitte ist auch keine Bitte, wenn ich eigentlich will, dass die Person das macht. Ich formuliere es nur nett, aber am Ende ist es eigentlich eine Forderung. Und das ist für mich auch Sprechen und Zuhören. Und wie tragen Sie es, wenn es nur ist, ich höre das nächste Mal mehr zu? Oder auch, dass wir Leute haben, die sagen, warum, wenn ich zu Hause mit meinem Partnerin oder Kinder etwas diskutiere, warum können wir nicht auch mal sagen, jeder spricht 3 oder 4 Minuten und die anderen hören nur zu? Also das ist ja so niedrigschwellig und das hat mich auch so begeistert an dem Format. Ich kenne viele Formate aus der GfK, wo ich merke, die sind so wirksam und gleichzeitig brauchen sie eine qualifizierte Person, die das moderiert und hält. Ich arbeite dann mit Bedürfnislisten, dann haben manche Schwierigkeiten, Bedürfnisse zu formulieren und da braucht es immer noch eine Unterstützung. Und Sprechen und Zuhören ist das niedrigschwelligste Format, was ich kennengelernt habe. Es braucht gar nichts dafür. Jeder Mensch kann das. Es ist einfach nur zuhören oder sprechen. Und es passiert so, so viel. Und dieses Gefühl tragen die Menschen. Ich glaube, das ist dieses Gefühl, was ich hier habe, möchte ich überall haben. Ich glaube, das ist das, was die meisten mit rausnehmen und was für mich die größte Wirksamkeit und die größte Nachhaltigkeit hat.
Ja, ich merke, kommt so eine Freude auf bei mir, weil wir gehen, also da passiert ja keine GfK, es wird ja nicht als GfK tituliert, sondern es wird etwas, was wir in der gewaltfreien Kommunikation kennengelernt haben, das ist Zuhören, praktiziert. Und ja, im Prinzip passiert dann gewaltfreie Kommunikation in einer gewissen Art und Weise, ohne dass sie sich anstrengen müssen. Ja, vielleicht anstrengend zum Zuhören, dass sie nichts sagen, aber wie du schon sagst, das ist super niederschwellig und glaub, da ist es möglich, viele Menschen zu erreichen.
Ja.
Magst du mal ein paar Themen auflisten, was so in diesem Sprechen und Zuhören Dialogformat, über was gesprochen wird da, welches thematisiert wird?
Ja. Also wenn wir überregional oder auch deutschlandweite Treffen haben, das Format findet ja auch einmal im Monat, also jeden ersten Mittwoch online statt. Um 19 Uhr. Das heißt, dort sind Menschen aus ganz Deutschland, haben wir meistens Themen, die Deutschland bewegen. Das sind aktuell politische Themen. Natürlich ganz viel, wie geht es mir nach der Europawahl hatten wir, wie geht es mir nach der Bundestagswahl. Dann haben wir auch Weltthemen, wie geht es mir mit den Krisen in der Welt, sei es Ukraine, Israel-Konflikt. Wie nach der Corona-Zeit, wie geht es mir mit der Corona-Zeit? Also das sind so Themen, die aktuell sind oder die gefühlt nicht in der Form wie Corona aufgearbeitet wurden. Also ne, wir gehen wieder zurück, aber auch habe ich in Workshops selber in Unternehmen oft gemerkt, dass da immer noch so ein Schmerz ist, der nicht geheilt ist, weil Menschen in der Corona-Zeit im Team sich nicht gut begegnet sind und danach sind sie wieder an den Arbeitsplatz, haben wieder gearbeitet, aber es ist nicht aufgearbeitet worden. Und ich glaube, da steckt auch noch viel in der Gesellschaft drin. Das sind Themen. Wenn wir jetzt vor Ort sind, dann sind die oft regionaler. Also in Brühl ging es darum, wie fühle ich mich als Einwohnerin von Brühl und was wünsche ich mir noch fürs Zusammenleben? Und dann ist das etwas, was sehr spezifisch ist, weil zu diesem Dialogformat fast ausschließlich Menschen aus dem Ort kommen. Und das ist auch in Brandenburg in den Dialogformaten oft gewesen. Wie geht's mir denn aktuell mit dem Zusammenleben hier in diesem Ort, in dieser Gemeinde? Und die Frage ist natürlich so offen, dass ganz viel wieder reinkommen kann. Angesprochen werden sollen aber praktisch die Themen, die jetzt gerade aktuell sind.
Gibt es denn bei diesem Format, wenn du Moderations bist oder Teilnehmerin auch, gibt es da auch irgendwelche Schwierigkeiten, Herausforderungen, irgendwas, was, wo es nicht so klappt, Widerstände, die auftauchen?
Also bleibe ich vielleicht erstmal, was vielleicht manchmal nicht so klappt. Ich setze Sprechen und Zuhören auch in Unternehmen ein und auch also in Teams, die sehr stark konfliktbehaftet sind. Und da ist es schon so, dass manche länger brauchen, manchmal auch bis zur dritten Runde, um sich an das Format zu halten. zuzuhören oder zu sprechen. Da erlebe ich dann oft, wenn jemand was sagt, dass dann noch jemand so, ah ja, das sehe ich auch so, und ah gut, dass du auch so denkst, was ja vom Format her nicht vorgesehen ist. Und da auch die Gelassenheit zu haben und gleichzeitig vielleicht manchmal auch noch mal zwischen den Runden, wo ich immer noch mal sage, wir starten jetzt in die nächste Runde mit der gleichen Frage, gebe ich dann so einen Impuls. Und vielleicht schaut noch mal jeder auf sich, wie gut habe ich gerade zugehört, um noch mal so einen Anstoß zu geben, ohne dann immer in die Runden zu gehen und die Leute zu ermahnen, ihr dürft nicht sprechen, ihr dürft nicht sprechen. Und ich erlebe, dass sich das von selber regelt. Spätestens in der dritten Runde sind die Leute angekommen und das Lustige ist, viele sagen, boah, drei Runden, was soll ich denn drei Runden lang erzählen? Und manche sagen, also ich hätte jetzt eigentlich noch eine vierte Runde gebraucht. Ich war gerade so gut bei mir, ich hätte jetzt wirklich gern noch eine vierte Runde gehabt. Also das ist vielleicht das, was ich manchmal als Herausforderung sehe. Bei den Widerständen, also wir haben ja auch eine Community, eine ganz tolle Community von ModeratorInnen. Ich glaube, die Widerstände, die sind eher in den ModeratorInnen. Und da bin ich auch wieder bei der gewaltfreien Kommunikation, wo ich sage, wenn ich diese Vorannahmen habe, oh, wenn jetzt jemand das sagt, was mache ich denn dann? Nochmal einen Schritt zurückzugehen und ganz viel Selbstklärung zu machen, was das mit mir zu tun hat, bevor ich dann wirklich an dem Tag in die Moderation gehe. Und wir sind auch zu zweit, das heißt, wir haben eine Co-Moderation. Und wenn wir voneinander wissen, wo wir vielleicht noch unsere Trigger haben oder unsere, ich sag mal, unbearbeiteten Themen, die ich auch habe, gar keine Frage, dass wir dann ablösen, dass die andere Person dann sozusagen, die da keinen Trigger hat, wirklich auch das auffangen kann und sagen kann, oh, auch ein Gedanke hier im Raum. Ja. Lassen wir den einfach mal so stehen. Also wir bewerten nicht, wir lassen die Dinge zu. Und ich glaube, wenn wir die Widerstände nicht haben, dann tragen wir das auch in die Runden rein. Also ich selber habe das noch nicht erlebt, dass es irgendwo zu einer Eskalation kam, wo ich das Gefühl hatte, hier passiert gerade was, was nicht gut tut.
Du sprichst gerade die Moderation an und ich kann mir vorstellen, dass Zuhörende, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, dass da welche dabei sind, die sagen, oh, das ist ein spannendes Format, sprechen und zuhören, da ist sehr viel gewaltfreie Kommunikation drin, das würde ich gern machen. Und es gibt ja auch von diesem Verein Mehr Demokratie eine Fortbildung für Sprechen und Zuhören, für das Dialogformat, um das zu lernen, als Moderatorin da tätig zu sein.
Ja.
Und magst du mal kurz schildern, damit vielleicht Menschen da draußen die Ahnung haben oder die Interesse haben, ob das vielleicht in Frage kommt für sie?
Ja. Also es gibt eine eintägige Fortbildung als Moderatorin für das Dialogformat Sprechen und Zuhören. Und zwar gab es die bisher immer in Präsenz in Berlin. Es gibt im März auch eine Veranstaltung in Köln. In Präsenz. Die ist aber schon, beziehungsweise läuft die diese Woche. Und genau, also es werden immer ungefähr 100 Personen für eine Veranstaltung angenommen. Die Liste ist auch schon lange voll. Es gibt aber noch am 5. April eine Online-Veranstaltung. Also wer kurz entschlossen noch Interesse hat, am 5. April findet die Fortbildung an einem Samstag den ganzen Tag, ich glaube von 9 bis 17 Uhr, in einer Online-Version statt. Ansonsten gibt es zweimal im Jahr Fortbildung. Da würde ich nur empfehlen, auf der Seite von Mehr Demokratie sich in einen Newsletter-Verteiler einzutragen, weil wenn bekannt gegeben wird, dass es einen neuen Termin gibt, kann man sich dann sozusagen schon auf eine Liste eintragen, weil die 100 Teilnehmer relativ schnell voll sind. Und es gibt auch einen Grund, also ich glaube zwei Gründe. Das eine ist, Mehr Demokratie möchte das Dialogformat Sprechen und Zuhören gern skalieren in ganz Deutschland. Das heißt, die Vision ist, dass irgendwann jede Gemeinde größer als 10.000 EinwohnerInnen eine zertifizierte Moderatorin hat, damit, wenn wie in jeder Gemeinde Themen aufkommen wie Umgehungsstraße, ja, nein, oder neuer Windpark, oder soll das Parkhaus jetzt hier oder dort gebaut werden, dass solche Themen wirklich gut demokratisch moderiert und begleitet werden können und man sofort Zugriff auf eine Moderatorin hat. Und dafür braucht es natürlich viele in Deutschland Und das andere ist, das erlebe ich in meinem Umfeld, auch gerade in meinem Coach-Umfeld. Wenn ich von Sprechen und Zuhören spreche, sagen alle, wow, das klingt toll, das hätte ich auch gern und wie kann ich einen Beitrag leisten? Und haben eben Interesse, diese Fortbildung zu machen, um das, ob jetzt in der Gesellschaft, für sich privat oder auch in Unternehmen, einfach umzusetzen. Und deswegen ist gerade auch so ein großer Bedarf. Also wer Interesse hat, gerne anmelden. Das ist wirklich ein ganz toller Tag. Und wenn man eben aus der gewaltfreien Kommunikation kommt und auch Moderations- oder Coaching- oder Trainingerfahrung hat, ist es auch etwas, wo man danach sofort loslegen kann.
Vielleicht sagst du noch zwei Sätze zu dem Verein Mehr Demokratie. Menschen hören, ja, das ist eine Organisation dahinter, damit die auch wissen, wer steckt dahinter, was steckt dahinter, ja, um da entscheiden zu können.
Ja, also Mehr Demokratie, du hast es ja schon gesagt, hat 10.000 MitgliederInnen und 200.000 Interessierte und ist damit weltweit der größte Verein, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Und der Fokus ist seit 35 Jahren direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Das heißt, Mehr Demokratie ist sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene organisiert. Und es wird sich damit beschäftigt, wo Bürgerbeteiligung im Rahmen von Bürgerbegehren, Bürgerräten, ja, weiterentwickelt werden kann. Es gibt Dialoge mit der Regierung, mit Parteien, wie mehr direkte Demokratie ablaufen kann. Und es gibt zum Beispiel, also zwei Beispiele. Einmal, es gab einen Bürgerrat Ernährung, wo Menschen zusammengekommen sind, die den Querschnitt der Bevölkerung abgebildet haben, um, ich glaube, 2 Tage Vorschläge zu erarbeiten für die Bundesregierung, welche Regeln und/oder Gesetze es braucht, um das Thema Ernährung in Deutschland gut zu begleiten. Und die Idee ist ja, und das war für mich auch neu, ich war immer jemand, der gesagt hat, ah, Politik, das ist gar nicht mein Feld. Also in die Politik einsteigen will ich nicht. Wenn ich mir Debatten angucke, blutet mein GfK-Herz. Es ist so wenig Kollaboration, es ist nicht wertschätzend, ich bin nicht selbstbestimmt und war deswegen sehr passiv. Und dank Mehr Demokratie habe ich verstanden, dass ich mich nicht politisch engagieren muss in der Partei, ich kann mich demokratisch engagieren. Und demokratisch heißt einfach für mich, dass alle Menschen gehört und gesehen werden. Und dass alle Menschen Möglichkeiten haben, aber auch das Gefühl, wirksam sein zu können. Wirklich selbstwirksam. Und ich glaube, das sind zwei Bedürfnisse, die in der Gesellschaft gerade so in Mangel sind, dass wir Themen gerade haben, die ich nicht haben möchte. Und das ist etwas, was mehr Demokratie ermöglicht. Also auf systemischer, auf institutioneller Ebene, aber auch ganz, ganz im Kleinen, eben durch diese Fortbildung, wo jeder einzelne Mensch schon sofort in seinem Umfeld, in seinem Stadtteil loslegen kann. Und das ist das, wofür mehr Demokratie sich engagiert, auch auf Bühnen. Die Claudine Niert, die Vorstandssprecherin, ist eine ganz tolle Frau und schafft es so toll, Menschen mitzunehmen. Also sie war auch mein Anknüpfungspunkt, als ich ihr auf einer Nachhaltigkeitsmesse auf der Bühne zugehört habe, wo ich gesagt habe, sie spricht mir aus dem Herzen, was kann ich tun? Und sie hat gesagt, hier, sprechen und zuhören, melde dich. Und ja, ein halbes Jahr später war ich dabei.
Ja, danke, Mareike. Ja, hast du denn noch ein Schlüsselerlebnis oder bestimmte Erfahrungen, die dich dazu veranlasst haben, dich da näher zu beschäftigen, außer dem, was du schon erzählt hast?
Ja, ich hatte ein Schlüsselerlebnis mit einer Person auf einem Stadtfest. Wir saßen zusammen an einem Tisch und ich muss sagen, als Konfliktcoach bin ich es gewohnt, wenn ich in der Rolle bin, egal welche Perspektive und Meinung im Raum ist, ich kann damit umgehen. Als Mareike, als Privatperson, die ohne Vorbereitung praktisch ja, in ihre Freizeit geht, bin ich doch manchmal sehr überrumpelt. Und ich habe Themen, die außerhalb meiner Komfortzone lagen. Das ist zum Beispiel das Thema ausländerfeindliche Sprüche. Und dann werde ich stumm und gehe oder ich gehe in den Angriff. Beides nicht gerade sehr freundlich, also schon sehr zwei gewaltvolle Strategien, sagen wir es so. An diesem Tag war was anders. Ich saß an dem Tisch, es war ein schöner Tag und man kam so ins Reden und die Person sagte, boah, Stress bei der Arbeit und ja, die scheiß Russen bei der Arbeit, die sollen doch gefälligst mal Deutsch reden. So, und ich merkte schon, ne, wo merke ich in meinem Körper, was gerade passiert? Anspannung, die Luft blieb weg und Reizreaktion war so, okay, dagegen muss ich jetzt was sagen. Und ich weiß nicht, warum, ich habe es geschafft, dreimal durchzuatmen. Also auch so eine Strategie von mir, um nicht in die Reizreaktion zu kommen, dreimal bewusst tief ein- und auszuatmen. Und ich habe mir gesagt, okay, wie würde ich jetzt in dieses Gespräch einsteigen aus der Perspektive der gewaltfreien Kommunikation? Und in der gewaltfreien Kommunikation hat für mich jedes Verhalten, also jede Strategie, ein Bedürfnis, ein unerfülltes Bedürfnis, was dahinter steckt. Und ich habe versucht herauszufinden, was wohl das Bedürfnis ist, so einen Satz zu sagen. Und ich habe nachgefragt, was ist denn da los? Und dann habe ich gehört, dass diese Person Ausbilder ist und verantwortlich ist für zwei Auszubildende. Und wenn er etwas erklärt oder anleitet, diese Person dann untereinander anfangen, Russisch zu sprechen. Und er natürlich nichts versteht. Und dann habe ich nachgefragt, bist du dann verunsichert, weil du nicht weißt, worüber die beiden reden? Ja, total. Und fühlst du dich verantwortlich als Ausbilder? Ja, weil, ne, wenn die das nicht verstehen und falsch machen, dann kommt das auf mich zurück. Ich bin verantwortlich für die. Und ich konnte heraushören, dass es ihm um Bedürfnisse geht, wie Verantwortungsbewusstsein, wie Wirksamkeit, vor allem auch wie Leichtigkeit. Natürlich ist es für ihn leichter, jemand, der die gleiche Sprache spricht, auszubilden. Und seine Strategie war eben in Kurzform, die sollen gefälligst Deutsch reden, wir sind ja hier in Deutschland. Und wir hatten ein sehr entspanntes Gespräch. Ich merkte auch, dass er sich entspannt, als ich neugierig nachgefragt habe und zugehört habe, ohne zu bewerten. Und wir waren in einem sehr guten Dialog. Und als ich verstanden habe, worum es ihm ging, habe ich ihm am Ende gebeten und gesagt, du, ich konnte richtig gut nachvollziehen, worum es dir geht. Mein erster Impuls war, oh, ich wollte mich zurückziehen. Beim nächsten Mal würde es mir leichter fallen, wenn du die Geschichte genau so erzählst. Und den Satz, diesen kurzen Satz, den du benutzt hast, nicht benutzt, weil der hat mich eher von dir entfernt. Deine Geschichte hat mich dir näher gebracht. Und wir sind gut auseinandergegangen. Und ich war so stolz auf mich, muss ich sagen. Ich war da auch gerade in der GfK-Ausbildung. Ich habe das in meiner GfK-Runde erzählt und alle haben gesagt, oh wow, das hätte ich nicht gekonnt. Und ich dachte mir, wow, es war möglich und es war leicht und ich habe mich danach gut gefühlt. Ich hatte nicht das Jein-Dilemma danach, dass ich gedacht habe, boah, jetzt hast du dich geärgert über deine Reaktion. Ich habe mich einfach richtig gut gefühlt. Und wenn es dir da möglich ist, ist es dir überall möglich. Und wenn dir das möglich ist, ist es auch anderen möglich. Und davon zehre ich, wenn ich ins Sprechen und Zuhören gehe. Und ich habe beim Sprechen und Zuhören auch Kontakte, die politisch komplett am anderen, nicht demokratischen Spektrum liegen. Und ich habe regelmäßige Treffen und wir schaffen es, einander zuzuhören, obwohl wir inhaltlich nicht weiter entfernt sein könnten. Und wir menschlich aber so viel Gemeinsamkeiten und Verbindungen entdecken, dass immer wieder das Thema ist, wir haben ähnliche Bedürfnisse, nur komplett unterschiedliche Strategien.
Ja, danke Mareike für die Erfahrung, die du dort geteilt hast jetzt. Und ich finde es auch ein schöner Übergang zu sprechen und zuhören, die Verbindung zu der Geschichte, die du da hattest. Wir haben gestartet, dass du erzählt hast mit deinen Kindern, zwei Kinder, und das war schwierig. Und du hast dich auf die Suche begeben, hast gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Jetzt magst du ja gewaltfreie Kommunikation ja schon eine Zeit lang, du beschäftigst dich damit. Wie läuft es denn mit deinen Kindern jetzt?
Besser mit Luft nach oben. Also mein Mann und ich haben so ein Codewort. Also er hat ja den Online-Kurs für Eltern mitgemacht, danach dann nicht mehr die 4 Jahre Weiterbildung, die ich gemacht habe. Nichtsdestotrotz kennt er sich mit dem Wording, Gefühle, Strategien, Bitten, Bedürfnisse aus. Und wir haben so ein Codewort Coolpad, also Kühlpad. Wenn wir merken, und da denke ich in meinen Bedürfnisschalen, es gibt Tage, da sind meine Schalen komplett leer. Und auch in der GfK sagen wir, wenn deine Schale leer ist, kümmere dich um dich und versuch nicht noch mehr zu geben, als du kannst. Dass wir da so ein Reminder haben, wenn wir merken, der andere wird im Ton lauter und angespannter, dass wir dann Kühlpad rufen. Und manchmal reicht es schon, um dann wieder kurz in die Selbstreflexion zu gehen oder wir lösen uns ab. Und ich mir auch als Mutter im Rahmen der Selbstfürsorge die Erlaubnis gebe, an Tagen, wo ich merke, es geht nicht mehr, mich lieber kurz zurückzuziehen ins Zimmer, 5 Minuten zu atmen, um dann wieder gut für meine Kinder da zu sein. Und meine Kinder sind ja mittlerweile auch Profis. Das heißt, mein Kleiner kommt dann zu mir und sagt mir, Mama, das war jetzt zu laut. Das war nicht Giraffensprache. Das war total Wolf. Und dann denke ich mir, okay, touché, ja. Und dann gehen wir in die Reflexion. Und dann sage ich, du hast recht. Und wir können dann darüber reden. Also meine Kinder sind auch schon ganz gut gefestigt, dass sie mich auch immer wieder daran erinnern können, wenn ich nicht die Ressourcen habe und auch nicht merke, dass ich nicht die Ressourcen habe.
Wie alt sind deine Kinder inzwischen?
7 und 9.
7 und 9. Ja, das heißt, die haben jetzt 4 Jahre schon gewaltfreie Kommunikation vorgelebt bekommen. Die
Ja.
brauchen es ja nur, die übernehmen es ja einfach nur. Schauen Sie es.
Ja. Ja.
Mareike, was hast du denn für Tipps, wenn Menschen in die Situation kommen, dass sie ein Gegenüber haben, die politisch oder von der Thema her auf der komplett anderen Meinungsskala sind als man selbst. Wie könnten Menschen damit umgehen? Wie könnten wir damit umgehen?
Ja, also ich habe ganz verschiedene Strategien, die immer abhängig davon sind. Und das wäre so mein erster Tipp, wie ist gerade dein Energielevel? Also hast du gerade Ressourcen, um in diesen Dialog reinzugehen oder hast du sie nicht? Wenn ich mir zugestehen muss, ich habe die Ressourcen nicht, finde ich es gut, so ein Repertoire, ich sage das immer, an guten Sätzen zu haben. Und gute Sätze brauche ich, um mir Zeit zu verschaffen. Und gute Sätze sind für mich so etwas wie, oh, ja, ich habe gehört, worum es dir gerade geht. Und gleichzeitig brauche ich noch ein bisschen Zeit, um gute Worte dafür zu finden. Also sowas kann man vielleicht im privaten Bereich sagen, wenn man weiß, man sieht sich wieder. Oder, oh wow, das war jetzt ganz schön viel. Und ich möchte das gern mitnehmen und mir dazu Gedanken machen und würde beim nächsten Treffen gern auf dich zurückkommen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, sich die Freiheit zu geben, dass zwischen Reiz und Reaktion mehr als eine Sekunde oder eine Minute oder eine Stunde liegen darf. Und Marshall Rosenberg sagt so schön, bevor ich etwas sage, wofür ich mich am nächsten Tag entschuldigen muss, schweige ich lieber. Und statt zu schweigen, finde ich den Satz schön, dass ich gerade etwas gehört habe und gleichzeitig noch etwas Zeit brauche, weil es auch Verbindlichkeit und Wertschätzung schafft. Also ich mache gute Erfahrungen damit, dass jemand sagt, oh wow, da will sich jemand wirklich noch mal Gedanken machen und mir nicht einfach sowas um die Ohren schleudern. Und dann kann ich mir Zeit nehmen für die Selbstklärung, auch gucken, was macht es mit mir, um dann danach ein Angebot zu geben. Wenn ich merke, ich habe Ressourcen, finde ich es hilfreich, statt Bewertung in die Neugierde zu gehen. Und dann frage ich sowas wie, ach so, wie meinst du das denn genau? Oder was verstehst du denn darunter, wenn du sagst, Remigration oder nicht noch mehr, das Boot ist voll oder solche Sätze, die einem vielleicht begegnen? Oder auch, was ist denn deine Geschichte dahinter, dass du das damit verbindest oder dass du das heute so fühlst oder dass du das heute so sagst? Und dann erlebe ich, dass die Menschen ruhiger und entspannter werden, weil sie auch vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie, wenn sie sich so mitteilen, einen Widerstand oder einen Angriff bekommen und sich dann verteidigen müssen. Und ich kenne Menschen, die so in die Scham gehen, dass sie sich nicht trauen, solche Dinge zu sagen, sie aber trotzdem denken. Und das ist, glaube ich, das, was wir am wenigsten gerade gebrauchen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mir das alles viel zu viel ist, dann finde ich es wichtig zu wissen, ich habe EmpathiepartnerInnen, auch das habe ich mir aus der GfK mitgenommen, dass ich vielleicht wirklich sehr instabil aus so einer Situation rausgehe, dass ich dann weiß, wen kann ich anrufen, weil diese Person mir auf jeden Fall zuhört, damit ich mit diesem instabilen Gefühl nicht durch den Tag oder die Woche gehe. Und ich habe das sogar asynchron, also ich habe Menschen, die ich zu jeder Zeit asynchron mit einer Sprachnachricht mich mitteilen kann und weiß, wenn diese Personen dann Zeit haben, kriege ich empathisches Zuhören zurück. Und schon dieses Gefühl gibt mir eine totale Stabilität und Sicherheit. Und als letztes vielleicht noch, wenn ich sehr in meiner Kraft und sehr bei mir bin, dann gehe ich in die übersetzenden Rolle. Und das ist für mich immer, wenn jemand etwas sagt, mit dem ich nicht umgehen kann und ich dieses Verhalten an sich nicht akzeptieren möchte oder auch nicht toleriere, dann stelle ich mir immer die Frage, welches Bedürfnis steckt wohl hinter dieser nicht so nützlichen Strategie, hinter diesem Verhalten. Ich trenne dann Strategie und Bedürfnis. Und Bedürfnisse sind immer menschlich und positiv. Und dieses Bedürfnis, wenn jemand ein Bedürfnis nach Sicherheit hat, wenn er sagt, das Boot ist voll, das teile ich ja auch. Meine Strategien sind nur komplett unterschiedlich. Aber ich kann den Kontakt wieder zu einem Menschen über das Bedürfnis herstellen. Und ich kann auch für andere übersetzen und den Satz, das Boot ist voll, zur Seite schieben und sagen, kann es sein, dass es dir darum geht, dich sicher zu fühlen? Ja, darum geht's mir. Und schon steht ein anderes Thema im Raum, über das vielleicht danach wieder weitergesprochen kann. Warum ist mir Sicherheit wichtig? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Was brauche ich für Sicherheit? Dann sage ich, mir ist Sicherheit auch wichtig. Meine Strategien sind. Und dann werfe ich was anderes ein. Aber man hat eine Gemeinsamkeit, eine Brücke statt eine Trennung. Und das ist dann das Bedürfnis.
Ja, danke. Sehr hilfreiche Tipps, denke ich mal. Mir fällt einfach noch die Frage ein, was hast du denn Tipps für deine Kinder, für Menschen, die auch zwei Kinder haben oder in dem Alter, gibt es da noch Tipps?
Also ich glaube, die zwei wichtigsten Sachen sind, und die fangen einmal bei mir selber an. Deswegen war die GfK so ein Aha-Effekt. Ich habe mein Leben lang unbewusst die Bedürfnisse anderer Menschen gesehen und gehört und erfüllt. Das sehe ich auch in meiner Profession. Ich habe mir nie die Frage gestellt, was habe ich für Bedürfnisse? Und wenn ich die nicht kenne, habe ich die schon mal kommuniziert? Habe ich Bitten geäußert an PartnerInnen, an meine Kinder? Habe ich selbst dafür gesorgt, Selbstfürsorge mit die zu erfüllen? Das ist, glaube ich, der erste Game Changer, weil ich merke, dass an Tagen, wo meine Ressourcen gut genährt und gefüllt sind, das ein Selbstläufer mit den Kindern ist. Das zweite ist, die Kinder zu befähigen. Also wir haben schon sehr früh, als die Kinder, wenn sie geweint, getobt oder irgendwas haben und nicht mehr sprechen konnten, mit Gefühlskarten gearbeitet. Also wir haben so 60 Karten, wo Menschen drauf sind, die gewisse Gefühle haben. Und die haben wir dann genutzt. Und dann haben wir die hingelegt und dann kommen die Kinder und dann konnten die drauf zeigen, wie sie sich fühlen. Also wenn die Kinder die Sprachfähigkeit noch nicht haben, also wie fühlst du dich? Gut, schlecht. Also mehr ist da ja am Anfang nicht drin. Dann konnten die über die Gefühle, weil das konnten sie ja ganz genau drauf zeigen. Wir haben das auch spielerisch in anderen Situationen, die Gefühle sortiert, geclustert, wie fühlt die Person sich schon? Also die Kinder einfach befähigt, schneller sprachfähig zu werden und sich zu äußern. Also es gibt auch einen ganz tollen Film, Alles steht Kopf. Das ist so ein Animationsfilm, wo der zweite Teil ein Mädchen in der Pubertät ist und bei ihr Zweifel dominiert und sie einfach Sachen macht, also die ihren Freundinnen nicht gefallen, also wirklich so selbstzerstörerische Sachen macht. Und wir kommen an dem Tag aus dem Kino, die Kinder spielen draußen und mein kleiner Sohn spielt mit Pfeil und Bogen. Es gibt Regeln. Und eine Regel ist nicht auf Menschen und er hat aber auf seinen Bruder geschossen. Und erster Impuls, boah, geschimpft, Bogen weg. Und dann hat mein Kleiner sich zurückgezogen und ich gebe ihm dann immer ein bisschen Zeit und komme. Und dann sagt er, Mama, das war nicht ich, das war Zweifel. Ich so, ah, okay. Und das ist das, was ich meine. Es braucht Brücken, über die die Kinder sprechen können. Und dann haben wir über Zweifel gesprochen. Zweifel hat mir im Kopf gesagt, ich soll das machen. Habe ich gesagt, ah, okay. Und weißt du, warum ich so gebrüllt habe? Das war nicht ich, das war Angst. Meine Angst im Gehirn hat sofort Alarm gerufen und gesagt, du musst jetzt brüllen, du musst jetzt brüllen. Und dann haben wir uns über Zweifel und Angst unterhalten und danach ein Commitment gemacht, wie wir besser damit umgehen können. um Zweifel und Angst besser im Griff zu haben. Und das ist das, was meinen Kindern total hilft, Bilder zu haben, sei es im Kopf oder physisch. Also wir haben auch diesen Friedensstab von Tassilo, wo die Kinder den vielleicht gar nicht im Detail nutzen, aber wenn es Streit gibt, den holen und den so vorhalten und damit so ein ja, so ein Cut, also so eine Intervention praktisch setzen. Ich habe erkannt, wir haben hier einen Streit und das, was wir gerade tun, ist nicht gut. Und das hilft dann oft schon. Also Hilfsmittel zu etablieren.
Ja, danke. Jetzt haben wir ja das ganze Spektrum abgedeckt zwischen Familie, Kleiner. Du hast was von dir erzählt, zu der großen Politik, Bundestagswahl und Weltpolitik.
GfK ist überall.
Ja, genau. Ja, vielen Dank. Vielleicht zur letzten Frage. Was gibt es denn perspektivisch für dich, wo, wenn du 10 Jahre weiter denkst oder 20 Jahre weiter, wo möchtest du denn sein oder was möchtest du erreicht haben oder gibt es da etwas, was du dir da wünschst für dich selbst?
Ja, also ich habe ein Bild, auch ein physisches. Neben mir an der Wand hängt eine Landkarte von NRW. Und für jedes Sprechen und Zuhören, was ich mache, setze ich einen Punkt in die Landkarte. Und in 10 Jahren möchte ich, dass man die Karte nicht mehr sieht vor lauter Punkten.
Okay, danke dir. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe da jetzt mehr einen Blick bekommen, außer dem, was ich auf YouTube gefunden habe oder auf der Webseite von Mehr Demokratie. Ich fand super hilfreich auch deine Erfahrungen, deine Geschichten, die du erzählt hast, deine Tipps. Vielen Dank, dass du da warst und das geteilt hast. Und vielleicht da kann man gut vorstellen, dass da Menschen inspiriert werden, sich damit zu beschäftigen.
Ja, gerne. Also ich sprühe vor Energie und Lebensfreude über GfK und Sprechen und Zuhören reden zu dürfen. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Und ja, wenn sich jemand gesehen und gehört fühlt über das, was ich heute gesagt habe, kann er sich gern bei mir, bei Mehr Demokratie melden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Genau, ich werde wieder alles Mögliche verlinken, was wir so über was wir gesprochen haben, und dann geht es vielleicht noch einfacher. Danke dir.
Ja, danke, Peter.
Tschüss.
Tschüss.